Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 12 bis 15 der Sure 19, Maryam.
وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا
Gott hatte Zacharias, der alt geworden und dessen Frau unfruchtbar war, einen Sohn geschenkt. Jahja, bzw. Johannes, wie er im deutschsprachigen Raum genannt wird. Johannes aber wurde mit der göttlichen Prophetschaft betraut und versehen mit hoher Klugheit und Erkenntnis. Doch nicht nur das zeichnete ihn aus, sondern noch einiges andere. Doch hören Sie selber. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Und Gott wies Jahja Johannes an. O Jahja, nimm nun voller Kraft und Festigkeit das Buch Gottes an dich. Und wir betrauten ihn mit der Prophetschaft und gaben ihm Verstand, Klugheit und Erkennen schon im Kindesalter. Und schenkten ihm von uns Erbarmen und Freundlichkeit für seine Mitmenschen und ein reines Herz und Reinheit in Tun und Lassen. Voller Tugend und Ehrfurcht vor Gott war er, voller Güte und Freundlichkeit Vater und Mutter gegenüber. Ohne Hochmut, Dünkel und Widersetzlichkeit. Salam, Heil und Frieden, war mit ihm am Tag, da er geboren ward, am Tag, da er starb und am Tage, da er auferstehen wird.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen ERIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Montag, dem 7. März 2022, gleich dem 16. Esfahan 1400, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe In Richtung Licht. Dann geht es weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich des Jahrestages der Geburt von Imam Sajjad, Friede sei mit ihm. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Irans Präsident sieht das ukrainische Volk als Opfer der teuflischen US-Politik. Iran. Direkte Gespräche mit den USA hängen von Verhalten Washingtons ab. US-Außenminister. Russland-Sanktionen haben nichts mit JCPOA-Gesprächen zu tun. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Irans Präsident sieht das ukrainische Volk als Opfer der teuflischen US-Politik. Der iranische Präsident Sayed Ebrahim Raisi hat die ukrainischen Bürger als Opfer der teuflischen Politik der USA bezeichnet. Die Menschen in der Ukraine sind wie die Menschen im Irak, im Jemen und in Afghanistan der teuflischen Politik der USA zum Opfer gefallen, sagte der Präsident am Sonntag auf einer Kabinettssitzung. Die Islamische Republik Iran ist, wie das Oberhaupt der Islamischen Revolution Ayatollah Khamenei erklärte, definitiv gegen den Krieg. Es ist im Interesse der Völker und der Region, wenn der Krieg auch nur einen Tag früher endet. So werden die Schäden der Bürger und ihre Probleme verringert, so Raisi. Über die jüngsten Entwicklungen im Zusammenhang mit den Verhandlungen in Wien über die Aufhebung der Sanktionen gegen Iran sagte er, das Außenministerium und das Verhandlungsteam befassen sich energisch mit den Verhandlungen. Die iranische Regierung hat jedoch keine ihrer Angelegenheiten von den Verhandlungen über das Atomabkommen abhängig gemacht. Iran. Direkte Gespräche mit den USA hängen vom Verhalten Washingtons ab. Laut Iran werde das Verhalten der USA darüber entscheiden, ob Teheran direkte Gespräche mit Washington über die Wiederbelebung des Atomabkommens von 2015 führt. Wir treffen Entscheidungen basierend auf dem Verhalten der USA und nicht auf intransparenten Botschaften, sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums Said Khatibzadeh am Montag vor Reportern, als er nach Teherans Haltung zu direkten Gesprächen mit den USA gefragt wurde. Khatibzadeh betonte, dass die Forderung nach direkten Verhandlungen nur dann Sinn machen würde, wenn wir den Grund für dieses Treffen kennen. Bis heute haben wir keine Änderung im Verhalten der USA beobachtet. Und die Kampagne des maximalen Drucks auf das iranische Volk dauert an, sagte der Sprecher. Seit Beginn der Wiener Gespräche hat Iran direkte Verhandlungen mit den USA über Washingtons Rückzug aus dem JCPOA, seine illegalen Sanktionen gegen das Land und seine Weigerung, die Sanktionen aufzuheben, abgelehnt. Zu berichten über den Rückzug Russlands aus dem JCPOA, die in den sozialen Medien verbreitet wurden, sagte Khatibzadeh. Wir haben keine zuverlässigen Nachrichten zu diesem Thema. Aber China und Russland haben bisher verantwortungsvoll gehandelt. US-Außenminister. Russland-Sanktionen haben nichts mit JCPOA-Gesprächen zu tun. US-Außenminister Antony Blinken gab an, die gegen Russland verhängten Sanktionen wegen seines anhaltenden Militäreinsatzes in der Ukraine hätten nichts mit einem möglichen Atomabkommen mit Iran zu tun. Blinken machte die Bemerkungen in einem Interview mit der CBS-Show Face the Nation am Sonntag, nachdem Russland einen Tag zuvor schriftliche Garantien aus Washington gefordert hatte, dass seine Strafmaßnahmen die Zusammenarbeit mit Iran nicht beeinträchtigen würden. Der führende US-Diplomat sagte, das potenzielle Atomabkommen mit Iran sei nahe, warnte jedoch davor, dass ein paar sehr herausfordernde verbleibende Probleme noch ungelöst seien. Die Sanktionen, die verhängt werden und die gegen Russland verhängt wurden, haben nichts mit dem Atomabkommen mit Iran und den Aussichten auf eine Rückkehr zu diesem Abkommen zu tun, so Blinken. Diese Dinge sind völlig unterschiedlich und sind einfach in keiner Weise miteinander verbunden, sagte er. Die Frage ist, wieder an das Abkommen einzusteigen, fügte er hinzu und bezog sich auf das Atomabkommen mit Iran, JCPOA. Der Ausstieg aus dem Geschäft war eindeutig einer der schlimmsten Fehler, die in den letzten Jahren gemacht wurden, bemerkte Blinken. Er sagte, wenn es einen Weg gibt, diesen Deal wieder effektiv umzusetzen, liegt es in unserem Interesse, dies zu tun. Und wir arbeiten daran, während wir sprechen. Angriff auf Meinungsfreiheit. Facebook löscht iranische TV-Seite von Al-Alam. Der amerikanische Social-Media-Riese Facebook hat die Seite des arabischsprachigen Nachrichtensenders Al-Alam TV Irans ohne vorherige Ankündigung dauerhaft von seiner Plattform entfernt. Der neue Angriff auf die Meinungsfreiheit erfolgt, während die 2010 gestartete Facebook-Seite von Al-Alam TV in den letzten Jahren rund 6 Millionen Follower angezogen hatte. Facebook hatte sich zuvor geweigert, die Seite von Al-Alam TV zu registrieren und behauptete, dass das in Teheran ansässige Netzwerk seine Bedingungen bezüglich der Veröffentlichung von Fotos der Flaggen und der Führer der libanesischen Hisbollah, der jemenitischen Ansarullah und der palästinensischen Widerstandsgruppen nicht eingehalten habe. Dies ist der Fall, während eine Reihe anderer Medien auf ihren Facebook-Seiten Bilder von Anführern militanter Takfiri-Gruppen, darunter der Al-Qaida-Terroristengruppe, frei veröffentlichen. Die Facebook-Seite von Al-Alam TV war im Januar 2020 nach der Ermordung des hohen iranischen Antiterrorkommandanten Generalleutnant Qasem Soleimani und seines irakischen Grabenkameraden Abu Mahdi al-Muhandis, des stellvertretenden Leiters der irakischen Volksmobilisierungseinheiten, durch einen US-Drohnenangriff in der Nähe des Flughafens von Bagdad vorübergehend gesperrt worden. Bereits Ende Januar löschte Facebook die Seite des spanischsprachigen iranischen Nachrichtensenders Hispan TV dauerhaft. In den vergangenen Jahren hat Facebook zusammen mit YouTube, Twitter und Google wiederholt Medien von Iran und Ländern zum Ziel genommen, die den Westen und die Besetzung Palästinas durch das israelische Regime kritisieren. Im vergangenen Januar deaktivierte Facebook kurzzeitig das Konto von Press TV mit fast 4 Millionen Followern und behauptete, dass das internationale englische Nachrichtennetzwerk Irans nicht berechtigt sei, die Social-Media-Plattform zu nutzen. Es hob die Entscheidung jedoch Stunden später als Reaktion auf eine von Press TV eingelegte Beschwerde auf. Israelischer Raketenangriff auf syrische Gebiete tötet 2 Zivilisten. Israel hat einen Raketenangriff auf die syrische Hauptstadt Damaskus gestartet, bei dem mindestens 2 Zivilisten getötet wurden. Um 5 Uhr Ortszeit am Morgen führte der israelische Feind einen Luftangriff aus der Richtung von Beirut durch und zielte auf einige Punkte in der Nähe der Stadt Damaskus, zitierte die offizielle syrische Nachrichtenagentur Sana'a, eine militärische Quelle, am Montag. Die Quelle stellte fest, dass die syrische Luftverteidigung die von Israel abgefeuerten Raketen konfrontiert und die meisten von ihnen abgeschossen habe. Der Angriff führte jedoch zum Tod von 2 Zivilisten und verursachte materielle Verluste. Bei einem ähnlichen israelischen Angriff in der Nähe von Damaskus am 24. Februar wurden 3 Soldaten getötet. Israel unterhält eine bedeutende Militärpräsenz in den von ihm besetzten syrischen Golanhöhen, die es als eine seiner Startrampen für Angriffe auf syrischen Boden nutzt. Das Ausmaß und die Häufigkeit der Angriffe begannen nach 2011 erheblich zuzunehmen, als Syrien sich im Griff eines grassierenden, vom Ausland unterstützten Terrorismus befand. Demnach zielten die Angriffe bei unzähligen Gelegenheiten auf die syrischen Militärs und ihrer Verbündeten. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit regnerisch, bei Temperaturen um 7 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 1 Grad, Mashhad 5 Grad, Isfahan 8 Grad, Shiraz 12 Grad und Bandarabas 21 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Eigentlich ist das Atomabkommen mit Iran und den Vetomächten des UN-Sicherheitsrates plus Deutschland mit dem EU-Außenminister als Koordinator unterschriftsreif. Da für Iran sehr erhebliche finanzielle Erleichterungen zu Buche stehen, die USA auch gern iranisches Öl kaufen würden, entstehen ganz neue Herausforderungen. Darüber spricht der Bundesvorsitzende der Neuen Mitte, Christoph Hörsel, in unserem Gespräch und beleuchtet Möglichkeiten künftiger Entwicklungen. Heute hören Sie den ersten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Hörsel, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scharokny.
Ja, vielen Dank. Herr Hörsel, in Wien verhandeln seit Monaten Iran und die Gruppe 4+1, zu der auch Russland gehört, über das Programm der Islamischen Republik Iran. Alle an den Gesprächen beteiligten Parteien hatten zuletzt erklärt, kurz vor einer Einigung zu stehen. Russland verlangt nun allen Zusagen, dass die wegen des in Einführungsstrich Angriffs auf die Ukraine verhängten Sanktionen nicht die in dem Abkommen vereinbarten Zusammenarbeit mit dem Iran beeinträchtigen. Also, das ist die neue Situation, vor der wir, Herr Hörsel, stehen. Wie kommt man aus dieser Situation raus?
Das ist eine komplizierte Situation, denn tatsächlich sind auch ohne die russische Intervention noch einige Dinge nicht geklärt. Ich will das ganz kurz auflisten. Da geht es sind drei Themen im Prinzip, sagt die Zeitung Al-Monitor, das kommt mir brauchbar vor. Die sagen, es müsse jetzt erstens eine Wiener Atombehörde, die ja hier sozusagen die entscheidende Rolle spielt, beendet werden. Da geht es um Uranspuren, die gefunden worden sind an Stellen, die vom Iran nicht dargestellt worden sind, also als hätte man sozusagen den Iran beim Lügen erwischt, aber diese Uranspuren, die haben es in sich, denn die können durch allerhand verschiedene Dinge, das ist so ein bisschen wie beim Doping auch, ja, dann nimmt man die falsche Zahnpasta und puff, soll man gedopt haben. Das ist also hier auch so eine Geschichte, offenbar, oder jedenfalls die Möglichkeit besteht aus der Sicht des Iran, dass das auch so kleine Spuren sind, dass man nicht genau weiß, wie die da hingekommen sind. Jedenfalls die Untersuchung soll erledigt werden, weil der Iran nämlich tatsächlich sonst sehr offen spielt und das in den vergangenen Jahren seit 2015 immer gemacht hat. Der Iran hat sogar übererfüllt, hat die Atombehörde gesagt, und da sollte man sich jetzt nicht ablenken lassen sozusagen von solchen Kleinspuren. Also hat es aus dem Iran geheißen, das sei politisiert. Ja? Sehr, sehr interessant, aber ganz typisch für dieses ganze Geschäft. Und dann geht es auch darum, dass ja die Amerikaner, die den ganzen Ärger auf den Tisch gebracht haben und haben schwere Schäden im Iran verursacht, im Grunde genommen ja das Abkommen nie eingehalten haben. Ja, das ist mal das 2015er Abkommen, schon vor dem Trump-Aussteigen. Und das möchte jetzt der Iran klar haben, dass die USA sich immer dran halten, egal wer da gerade Präsident ist. Auch das ist eine interessante Geschichte. Und keine so kleine Hürde tatsächlich, auch wegen der früheren Nicht, wie soll man sagen, Befolgung oder Nichteinhaltung an kleinen Stellen, dass dann ein Bruch passiert durch Trump, ist ja nochmal der größte Unfall sozusagen, weil jedes Mal natürlich die Handelswege des Iran eingeschränkt werden und Trump ist ja auch sofort wieder mit Sanktionen gekommen. Und der dritte Punkt ist dann eben, dass hier es, wie soll man sagen, aufgrund amerikanischer Beurteilungen von Terrorismus, dass zum Beispiel die iranischen Revolutionsgarden eine Terroreinheit seien, das möchte die Iran rückabgewickelt haben. Er sagt, das sind sie nicht. Und dann gibt es eben auch Sanktionen gegen Firmen, die direkt dem obersten Revolutionsführer unterstellt sind, aus irgendwelchen Gründen. Auch hier möchte der Iran einen Stopp von Sanktionen sehen. Das sind die drei Punkte. Aber jetzt kommen eben die Russen obendrauf. Diese drei Punkte sind in letzter Zeit als leicht lösbar erschienen. Übrigens auch deshalb, weil offenbar die USA gerne iranisches Öl hätten. Und das ist ja ein Punkt, der sehr, sehr wichtig ist für die ganze amerikanische Russlandpolitik. Da kommt Russland auch so ins Spiel, denn die Amerikaner beziehen nach wie vor unverändert Öl aus Russland in unveränderter Menge und zu unverändertem Preis. Haben aber von Deutschland verlangt, es soll seine Gaslieferungen von Russland, die schon vor der Haustür liegen, nicht annehmen. Das ist also eine sehr, wie soll man sagen, erstaunliche oder nicht erstaunliche, völlig normale amerikanische Politik, nämlich seine Verbündeten schlecht zu behandeln. Jetzt aber haben wir amerikanische Aufgeschlossenheit gegenüber dem Iran, weil man möglicherweise plant, sozusagen russisches Öl durch iranisches zu ersetzen. Das weiß man nicht genau. Jedenfalls Russland möchte sich im Zusammenhang mit dem Abkommen nicht in eine Situation bringen lassen, wo dann der Iran sozusagen tatsächlich seine bisherigen höher angereicherten Uranmengen, das nennt sich abgekürzt, HEU, H-E-U sozusagen, H-E-U auf Englisch natürlich, weil es eben Highly Enriched Uranium ist. Und diese Heumengen, das erinnert mich immer an Gras, aber wir müssen das so verstehen, die müsste dann der Iran wieder absenken. Und dann könnte es passieren, dass der Iran das in gutem Glauben wieder absenkt und dann greifen zack irgendwelche amerikanischen Sanktionen gegen die Russen. Und dann ist plötzlich die nukleare Zusammenarbeit an dieser Stelle gefährdet. Tatsächlich aber hat es wohl auch Kritik gegeben, das ist die große Lage, von der iranischen Seite an der russischen Intervention zu sagen, nein, dieses Abkommen unterschreiben wir nur, wenn hinterher die Zusammenarbeit mit dem Iran nicht von den Amerikanern irgendwie weltweit durch Sanktionsdruck erschwert wird. Die wollen also hier eine Ausnahme schaffen, die möchten die Vereinigten Staaten im Moment nicht schaffen. Das ist tatsächlich die Ausgangslage. Und wenn Sie jetzt fragen, wie kommt man da raus, dann kann man sagen, vielleicht im sogenannten China-Verfahren. China bezieht einfach Öl aus dem Iran und schert sich nicht um die Sanktionen, ist aber offenbar, wie soll man sagen, nicht too big to fail, nicht zu groß, um kaputt zu gehen, sondern zu groß, um es anzugreifen. China ist gleichzeitig der größte Gläubiger der Vereinigten Staaten und ihrer sagenhaften Staatsanleihen und eben eine extrem wichtige Handelsmacht geworden tatsächlich. Viele amerikanische Märkte florieren nur, weil die Chinesen fleißig mitmachen. Als wichtigsten Punkt zitiere ich immer gerne die Firma Apple, die Computerfirma Apple, die nämlich nicht in der Lage ist, auch nur einen einzigen Laptop in den USA zu bauen von den neuesten Serien. Und das kann nur China. Und das wäre ja hochpeinlich, wenn hier tatsächlich China plötzlich aufhört, Apple-Laptops zu bauen. Der Schaden wäre ungeheuerlich, weil man sich politisch nicht einig wird. Das sind so ein paar, abgesehen natürlich von der Handyfertigung. Ja, das können die USA zwar noch, aber die meisten Handys weltweit werden stattdessen eben in Südkorea, Japan und China gebaut. Asien ist also da vorne. Das sind Themen, da könnte man jetzt ein Laissez-faire, also ein Gewähren lassen, einfach ein Hineinlaufen in die tägliche Praxis dulden. Es geht also um einen geduldeten Prozess. Oder man kann sich auf den Standpunkt stellen, gut, nein, wir fahren das sozusagen hart. Das heißt, wir wollen ganz klar Dinge geklärt werden und werden dann als Amerikaner verkleidet von Washington aus tatsächlich auch dass die freien Lieferungen des Iran zum Beispiel an China und andere unter Druck setzen, wenn eine Gesamteinigung zum Atomvertrag hier nicht möglich wird, auch wegen der vielleicht Russen nicht. Und hier sehe ich im Prinzip, dass die USA die Chinesen vermutlich nicht versuchen zu benachteiligen auf diesem Punkt. Man hat anderen Krach, der betrifft Taiwan, aber das trennt man, weil die USA ein überwiegendes Interesse haben, nämlich am iranischen Öl. Das wäre der Weg, der mir wahrscheinlich vorkommt, dass sie dann sagen, lass den Iran die Geschäfte machen, die er bisher gemacht hat. Wir machen auch welche. Und das tun wir im Vorgriff sozusagen, weil wir ja sagen, wir stehen kurz vor einer Einigung. Tatsächlich ist die Sache nicht so ganz einfach, weil der amerikanische Präsident über bestimmte Sanktionen gegen Iran gar nicht verfügen kann, weil der Kongress diesen Sanktionen zugestimmt hat und müsste dann auch tatsächlich beschließen, dass die wegfallen. Also hier gibt es auch schon auf der amerikanischen Seite einen hohen Anreiz sozusagen in ein, ich will mal sagen, gegenseitig, stillschweigend, also ohne Abkommen, vereinbartes, freieres Handeln hineinzukommen, weil eine Kongresszustimmung zu einem neuen Vertrag mit dem Iran in Sachen Atomfragen im Moment an manchen Stellen schwierig erscheint. Der Kongress könnte nicht bereit sein, die alten Sanktionen wegfallen zu lassen. Das ist die komplizierte Ausgangslage und die Lösung allgemein heißt, lass uns einfach irgendwas miteinander tun und schauen, wie wir die nächsten Wochen und Monate überleben.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer Reihe unserer Sendung In Richtung Licht. Bleiben Sie dran!
In Richtung Licht. Wir möchten, liebe Freunde, heute die Verse 9 bis 22 der Sure Al-Ramal betrachten. Diese Sure steht an 54. Stelle im Koran. Ihre Verse 9 bis 12 lauten:
كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر.
Vor ihnen schon leugnete das Volk Noahs unsere Zeichen. Sie bezichtigten unseren Diener, Prophet Noah, der Lüge und sagten, ein Besessener. Und er wurde von ihnen gescholten, schikaniert, bedroht und von seinem Auftrag abgehalten. Da rief er seinen Herrn an, O mein Herr, ich bin unterlegen, so hilf du mir. Da öffneten wir die Tore des Himmels mit niederströmendem Wasser und ließen aus der Erde Quellen hervorströmen. So traf das Wasser aus der Erde und dem Himmel zu einer bereits festgesetzten Angelegenheit zusammen. In den vorhergehenden Versen verheißt Gott den Leugnern der Wahrheit ein schweres Los im Jenseits und am jüngsten Tag, und in den eben genannten Versen erinnert er an Strafen, welche Leugner im Diesseits erfahren haben.
Der Prophet Noah, er wird auf Arabisch Nuh genannt, hat wie alle anderen Botschafter Gottes die Menschen zum Glauben an den einen Gott aufgerufen und ihnen mit Gottes Erlaubnis Wunder vor Augen geführt. Aber sein Volk wollte sich nicht der Wahrheit beugen. Diese Leute bezichtigten ihn der Lüge und bezeichneten ihn als jemanden, der von den Geistern besessen ist und dessen Verstand vom Wahn umhüllt wurde. Das Volk des Nuh drohte, ihn zu steinigen und umzubringen. Sie setzten dem Botschafter Gottes erheblich zu und legten ihm bei seiner Verheißung dauernd Steine in den Weg, damit er von seiner Botschaft ablässt und sie in Ruhe lässt. Da bat Prophet Noah Gott, dass er ihm gegenüber den Feinden beisteht. Gott hatte diesen Leuten den letzten Beweis für die Wahrheit gegeben, aber sie waren nicht auf den Weg Gottes gekommen, und da schickte er, der Herr der Welten, seine Strafe über sie. Eine gewaltige Überschwemmung begann, und alle Widersacher ertranken in den Fluten. Wir können uns vergegenwärtigen. Erstens, es ist immer wieder vorgekommen, dass die Propheten Gottes verleumdet wurden. Die Widersacher haben durch Verleumdungen versucht, das Ansehen der Propheten zu zerstören. Sie sind mittels Rufmord gegen sie vorgegangen. Zweitens, die Gläubigen müssen ihrer Pflicht nachkommen. Wenn der Feind sie überwältigt, sollen sie nicht die Hoffnung verlieren, denn die Allmacht Gottes steht über allen Mächten. Drittens, der Regen, der Sinnbild für Gottes Segen ist, wird manchmal Mittel für die göttliche Strafe. In den Versen 13 bis 17 heißt es:
وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
Und wir trugen ihn, Noah, auf einem Schiff aus Planken und Nägeln, das vor unseren Augen dahinfuhr. Dies als Lohnung für jemanden, der immer verleugnet worden war. Und wir ließen es, das Schiff, ja als Zeichen zurück. Gibt es aber jemanden, der bedenkt? Wie waren da meine Strafe und meine Warnungen? Und wir haben den Koran ja leicht zum Bedenken gemacht. Aber gibt es jemanden, der bedenkt? Bevor die Strafe über das Volk des Noah kam, hatte Gott seinem Propheten befohlen, ein großes Schiff zu zimmern, auf dem er von allen Tierarten ein paar unterbringen konnte, um diese Arten zu erhalten. Dies war ein Zeichen Gottes dafür, dass eine gewaltige Sturmflut bevorstand, von der weite Teile der Erde betroffen sein werden. Anderenfalls wären der Bau dieses Schiffes und die Unterbringung verschiedener Tierarten ja gar nicht notwendig gewesen. Als diese gewaltige Sturmflut aufkam, setzte sich das Schiff des Noah auf göttlichen Befehl hin in Bewegung und seine Insassen wurden gerettet, während die Ungläubigen sämtlich ertranken. Schließlich kam die Flut zum Stillstand. Es landete und die Insassen konnten heil auf Festland gelangen. Die Reste dieses großen Schiffes, welches aus Holzplanken und einer Handvoll Nägeln zusammengebaut worden war, blieben erhalten, weil Gott es so wollte und damit sie ein Zeichen für die Allmacht Gottes sind und damit die Leugner der Wahrheit wissen sollen, dass die Strafe Gottes hart ist und dass sie die Ermahnungen der Propheten ernst nehmen sollten. Natürlich führt der Koran diese wahre Geschichte an, um zu warnen und zu ermahnen und damit die Menschen daraus lernen und vom Eigensinn gegenüber der Wahrheit und Gott ablassen. Schließlich wird im letzten der obigen Verse noch darauf hingewiesen, dass der Koran einfach zu verstehen ist. Der Koran ist sowohl einfach als auch sprachlich schön. In seinen Versen werden Geschichten und Beispiele angeführt, die den Inhalt leicht verständlich machen. Aber auch wenn der Koran einfach ist, so ist sein Wort fest und beständig und sind seine Verse derartig, dass selbst im Falle, dass sich alle Erdbewohner zusammentäten, um Ähnliches hervorzubringen, sie nicht dazu in der Lage wären. Wir können uns einprägen. Erstens, wenn Gott es nur will, so bleibt der Mensch auf ein paar Holzplanken inmitten einer gewaltigen Flut am Leben. Gott hat ja auch den Moses geritten, als er als Säugling in einer Truhe in den Wogen des Nils trieb. Zweitens, wer gegenüber dem Segen der Existenz der Propheten undankbar ist, der wird im Diesseits und im Jenseits bestraft werden. Drittens, ähnlich wie die Leiche des Pharaos Ramses II., der bei der Verfolgung des Moses und der Israeliten im Nil ertrank, letztendlich aus dem Wasser gerettet wurde und erhalten blieb, ist auch das Schiff Noahs erhalten geblieben. Beides geschah, um den nachfolgenden Generationen Warnung und Lehre zu sein. Viertens. Der Koran ist einfach und dennoch kann niemand ihn nachahmen, auch wenn die ganze Welt sich zusammentun würde, um es zu versuchen. Es folgen die Verse 18 bis 22.
كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
Die Art bezichtigten ihren Gesandten der Lüge. Wie waren da meine Strafe und meine Warnungen? Wir sandten gegen sie ja einen eiskalten Wind an einem Tag fortdauernden Unheils, der die kräftigen Menschen des Volkes Art fortnahm, als wären sie Stämme entwurzelter Palmen. Wie waren da meine Strafe und meine Warnungen? Und wir haben den Koran ja leicht zum Bedenken gemacht, aber gibt es jemanden, der bedenkt? Der Koran hat zuerst das Schicksal des Volkes Noahs angeführt und nun verweist er darauf, wie es dem Volk Ad erging. Der Prophet, der zu diesem Volk kam, war Hud. So sehr dieser die Leute auch mahnte, sie stellten ihr hässliches Verhalten nicht ein, sondern erniedrigten und verspotteten diesen Botschafter Gottes. Die Art bildeten sich sehr viel auf ihre außerordentlichen körperlichen Kräfte ein. Niemals hätten sie gedacht, dass eines Tages ein so fürchterlicher Sturm über ihre Stadt und ihr Land kommt, dass er sie umstürzt, als wären sie Palmbäume, die aus der Erde gerissen wurden und hin und her gerollt werden. Dieser fürchterliche Sturm dauerte eine Woche lang. Er ließ nichts mehr von den Häusern, Heil und Kannen mehr am Leben. Erneut wiederholt Gott die Frage, ob es jemanden gibt, der sich Gedanken macht. Wer lässt sich durch das Schicksal der früheren Völker belehren und mahnen? Gott hat es doch leicht gemacht, aus ihrem Schicksal eine Lehre zu ziehen, indem er über sie im Koran berichtet. Es ist einsichtig. Erstens, Gott hat Propheten geschickt und diese haben die Menschen gewarnt. Damit hat Gott den letzten Beweis geliefert, sodass die Menschen keine Ausreden mehr vorbringen können. Hartnäckige, ungläubige Leute müssen also mit dem Ergebnis ihres unwürdigen Verhaltens rechnen. Zweitens, nicht nur das Wasser, sondern auch der Wind unterliegt Gottes Willen und Befehl. Mal ist der Wind ein Zeichen für die Gnade Gottes und mal ein Mittel zur Bestrafung der Übeltäter. Wenn Gott es will, verhilft der Wind zum Gedeihen und Wachstum, und sobald er es nur will, ist der Wind Faktor der Zerstörung. Drittens. Der Koran ist kein Geschichtsbuch, aber um die Menschen auf den rechten Weg zu führen, erinnert er daran, wie es einigen widerspenstigen Völkern und Leuten erging, damit alle daraus lernen und davon ablassen, die Wahrheit zu leugnen.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich des Jahrestages der Geburt von Imam Sajjad, Friede sei mit ihm. Weiterhin guten Empfang.
Der gesegnete Monat Schaban hat vor einigen Tagen begonnen. Am fünften Tag dieses Monats ist im Jahre 38 nach der Hijra, 657 nach Christus, in Medina einer der edlen Nachkommen des Propheten zur Welt gekommen. Er heißt Imam Sajjad. Friede sei mit ihm. Wir gratulieren anlässlich des Jahrestages seiner Geburt. Imam Sajjad ist Urenkel des Propheten Muhammad und Sohn des gesegneten Prophetenenkels Imam Hussein. Friede sei mit ihnen. Mit 23 Jahren verlor Imam Sajjad seinen Vater beim Kampf in Karbala, an dem er selbst nicht teilnehmen konnte, da er zu dieser Zeit todkrank war. So fügte Gott, dass er am Leben blieb und nach dem Märtyrertod seines Vaters und aller seiner Getreuen das Banner des Propheten weiter hochhalten konnte. Es waren sehr schwierige Zeiten für die edlen Nachkommen aus dem Hause des Propheten. Die Umayyiden-Kalifen mochten es nicht, dass die Prophetenfamilie unter der Bevölkerung Sympathisanten besaß. Deshalb gingen sie sehr grob mit Imam Sajjad und seinen Anhängern um. Imam Sajjad musste sehr überlegt vorgehen, um die verlogene Propaganda der Umayyiden zu entschärfen. Doch klug wie er war, verbreitete er die islamischen Gedanken und festigte deren geistigen Grundlagen. Damit begann er schon in der Zeit seiner Gefangenschaft, die dem Heldenepos von Karbala folgte. Unerschrocken wies er auf die Unerlässlichkeit der Fortführung des Kampfes gegen Unrecht und Ungerechtigkeit hin. Umsichtig hielt er den Aufstand Imam Husseins lebendig und die Werte, für die dieser sein Leben eingesetzt hatte, in Erinnerung. Imam Sajjad heißt eigentlich Ali. Sajjad ist einer der bekanntesten Beinamen dieses Imams und bedeutet einer, der sich sehr viel vor Gott niederwirft. Für Imam Sajjad war die Zuwendung zu Gott im Gebet das Schönste auf Erden. Ein frommer Gottesdiener seiner Zeit namens Hassan Basri berichtet: Einmal betete ich bei der Kaaba. Da sah ich Ali ibn al-Hussein, also Imam Sajjad, wie auch er betete. Er betete zu Gott mit sehr schönen Sätzen. So schön, dass ich mich magnetisch angezogen fühlte. In der Geschichte wird berichtet, dass der Umayyiden-Kalif Hisham ibn Abdul Malik zur Kaaba gepilgert war. Wegen der großen Menschenmenge, die das Heiligtum umwallte, gelang es ihm nicht bis zum heiligen schwarzen Stein, einem paradiesischen Relikt an der Ecke der Kaaba, vorzudringen. Nach der Umwallung setzte er sich in einem Winkel der heiligen Moschee auf einen Felsblock. Da sah er den Nachkommen des Propheten, Imam Sajjad, die heilige Moschee betreten und mit der Umwallung der Kaaba beginnen. Als der Imam auf der Höhe des heiligen schwarzen Steines in der Mauer der Kaaba angelangt war, machten ihm die Menschen sofort den Weg frei, damit er an diesen heiligen Stein gelangen könnte. Einer aus Damaskus, damals hieß diese Stadt Scham, der Hisham ibn Abdul Malik begleitete, fragte diesen: »Wer ist dieser Mann, den die Menschen so schätzen?« Hisham tat so, als ob er den Imam nicht kenne. Da aber erhob sich der bekannte Dichter Farazdaq und sagte: »Aber ich kenne ihn.« Und dann begann er mit schönen Reimen Imam Sajjad, Friede sei mit ihm, wie folgt vorzustellen. Jedes Kieselsteinchen in Mekka kennt seine Fußspuren, vor seiner Größe senken sich die Blicke. Er ist voller Milde und freundlich, Geduld und Großmut ihn schmücken. Niemals bricht er ein Versprechen. Für alle ist er ein Segen. Wollte man die Gottesfürchtigen aufzählen, ist er als Führer ihrer aller zu erwähnen. Wenn einer fragt, nenne mir den besten Menschen auf Erden, so wird nur er genannt. Ich stelle ihn dir vor, wenn er dir nicht bekannt. Dies ist ein Nachkomme von Fatima, ihr gelte der Friedensgruß, und Nachkomme des Siegels aller Propheten Mohammed, ihm gelte Gottes Friedensgruß und Segen. Durch die inbrünstige Zwiesprache mit Gott und die Preisung Allahs kommt eine innige Verbindung zwischen Geschöpf und Schöpfer zustande. Das Gespräch zu Gott hat tiefe geistige Wirkung auf den Menschen und beeinflusst sein Verhalten. Dieser spirituelle Kontakt schützt den Menschen vor den Schäden der Ich-Bezogenheit. Von Imam Ali ibn Hussein oder Imam Sajjad gibt es eine berühmte Gebetssammlung. Sie heißt Sahife Sajjadiyye. Diese Gebetssammlung ist ein Schatz für Wissen über Islam, Moral und Charakterveredelung.
Imam Sajjad war wie alle Imame aus dem Hause des Propheten sehr hilfsbereit. In der Dunkelheit der Nacht ging er unerkannt zu den Armen und brachte ihnen zu essen. Suhari, ein renommierter Mann zur Zeit des Imam Sajjad, berichtet: An einem kalten, regnerischen Abend sah ich Imam Sajjad mit einem großen Bündel auf dem Rücken. Ich fragte ihn: O Nachkomme des Propheten Gottes, was hast du dir auf den Rücken geladen? Er sagte: Ich möchte auf Reisen gehen. Und dieser Sack ist mein Reiseproviant. Ich sagte: Hier ist mein Sklave, er kann dir helfen. Aber er antwortete mir: Nein, ich muss diesen Proviant selber tragen. Suhari weiter: Nach ein paar Tagen war der Imam noch nicht auf Reisen gegangen. Als ich den Ehrwürdigen wiedersah, fragte ich ihn daher: Bist du doch nicht wie geplant auf Reisen gegangen? Er sagte: O Suhari, mit Reisen meinte ich nicht das, was du denkst. Mit Reisen meinte ich die Reise zum Jenseits. Bereite dich auf diese Reise vor. Du kannst dich darauf vorbereiten, indem du dich von Sünden fernhältst und gute Werke tust. Da begriff Suhari, dass in dem Bündel, welches Imam Sajjad des Nachts geschultert hatte, Essen für die Bedürftigen gewesen war. Der Geist benötigt ebenso wie der Körper Nahrung und muss für seine stufenweise spirituelle Weiterentwicklung mit Wissen, Erkenntnis und Glauben gestärkt werden. Ein spirituelles Bedürfnis des Menschen besteht darin, in Form des Gebetes zu Gott in Verbindung treten zu können. Imam Sajjad betet daher: O mein Herr, mein Herz lebt durch das Dir Eingedenksein und das Feuer der Bekümmernis erlöscht nur durch die Gebete zu Dir. Ein Herz, in dem die Liebe zu Gott lebt, erfährt Erleuchtung und bleibt vor den Gefahren für Geist und Seele sicher. Die mythischen Gebete Imam Sajjads sind von der Hoffnung auf Gott geprägt. Und wer andächtig seine Gebete nachspricht, auf den färbt dieses Gottvertrauen ab und wird bei allem Tun zuversichtlich gestimmt. Gott überlässt niemals jemanden sich selbst, der sich ihm innerlich zuwendet und im Leben die Zufriedenheit Gottes sucht. Daher betet Imam Sajjad: O Herr, bevor ich jemand anderen rufe, rufe ich dich. Ich lasse niemanden an der Erfüllung meiner Bitten teilhaben und stelle bei meinem Gebet niemanden neben dich. Mein Ruf ist nur an dich gerichtet. Indem wir erneut zu der Geburt dieses Auserwählten gratulieren, schließen wir mit zwei Weisheiten von ihm. Das Beste, was der Mensch für sich tun kann, besteht darin, dass er gegenüber Sünden Selbstbeherrschung übt. Imam Sajjad sagt auch: Versäume nicht, nach dem zu fragen, was du nicht weißt, selbst wenn du für deine Weisheit bekannt bist.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.